Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Heute ist Dienstag, der 2. Juli 2020.
Und auch heute unser gemeinsamer Blick auf die Sportthemen des Tages. Wir freuen uns auf eine neue Woche mit euch.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte. Ja, eigentlich stünde nach diesem Wochenende der Champions League Sieger fest. Eigentlich würde der ATP Mercedes Cup in Stuttgart starten. Wimbledon würde vor der Tür stehen. Die Formel 1 würde in Aserbaidschan und die MotoGP in Spanien starten.
Ja, und eigentlich würdest du gar nicht so viel eigentlich sagen müssen, wäre da nicht diese verdammte Corona-Zwangspause gewesen. Aber es läuft ja langsam alles wieder an. Wo es wieder losgeht, das sagen wir euch natürlich auch gleich noch hier in der Sendung.
Außerdem fragen wir uns, wie haben sich Snooker-Profis für den Restart vorbereitet? Karen Wilson wird uns von sich erzählen. Was ist vom angedachten neuen Formel-1-Modus für den Restart zu halten?
Auch das ist eine Frage bei uns und wir gratulieren einer Trainerlegende zum Geburtstag, blicken zurück auf das perfekteste Handballjahr der Sportgeschichte und wir zeigen Hirn, Herz und Haltung.
Aber vorher gucken wir auf den 29. Spieltag in der Bundesliga.
Stand jetzt aktuell.
Unser erster Blick geht aber auch heute früh erstmal zum Fußball in die Bundesliga. Da wurde gestern Abend der 29. Spieltag mit der Partie des 1. FC Köln gegen RB Leipzig abgeschlossen. Durch die Ergebnisse der anderen Top-Teams war Rasenball ja mal kurzzeitig bis auf Rang 5 runtergerutscht. Gestern Abend haben sie das dann aber wieder aus ihrer Sicht zurechtgerückt, obwohl sie zunächst gegen Köln früh ins Hintertreffen geraten waren. Köln durfte nämlich zunächst durch Córdoba jubeln. Doch die Überraschung, die lag nur kurz in der Luft. Schick, ein Kunku und Werner, die rückten das alles wieder gerade, legten Köln Schwachstellen offen und dann kam aber nochmal Modest, der ließ Köln mit einem Traumschlenzer aus 25 Metern nochmal kurz hoffen, aber eben nur kurz, denn 2 Minuten später, da klärte er vor dem eigenen Tor per Kopf direkt auf Leipzigs Dani Olmo und der schoss und traf zum 4:2 und damit zum Endstand für RB.
Ja, die Kölner damit auch in ihrem 5. Geisterspiel ohne Sieg und aktuell im Niemandsland der Tabelle. Leipzig steht, ohne wirklich zu glänzen, wieder auf Platz 3. Was nehmen wir sonst noch mit vom 29. Spieltag der Bundesliga? Die Bayern wollen alles. Sie wollen Titel, sie wollen Rekorde und irgendwie scheinen sie dieser Liga entwachsen. Kommentatorenlegende Marcel Reif ging ja sogar noch ein Stückchen weiter. Bei einem Kommentar bei Sport 1 sagte er, dass die Bayern ja und auch die Dortmunder aus der Liga genommen werden sollten, beziehungsweise sie sollen sich selbst rausnehmen, weil das alles perspektivisch überhaupt keinen Sinn mehr macht. Für sie nicht, weil sie einfach unterfordert sind und für die Konkurrenz nicht, weil die eh keine Chance haben. Für mich ist das ein Tango zu viel. Ich habe da gerade noch einen schönen Kommentar gelesen. Da hieß es, naja, man nimmt ja auch nicht BMW und Audi vom Markt, damit Opel mal endlich wieder im gehobenen Segment ein Auto verkauft. Da ist was dran. Stand jetzt sind sie noch drin. Und wie? Und darum gab es auch ein 5:0 gegen Düsseldorf. Der FC Bayern München hat die letzten 10 Pflichtspiele alle gewonnen, darunter 8 Bundesligaspiele. Und du hast noch mehr Zahlen zu den Bayern.
Denn auf Kurs gebracht wurden die Bayern durch ein Eigentor und es war das 69. eines Spielers in einem Spiel gegen die Bayern und damit stellte Bayern den Bundesliga-Rekord ein. Der wurde bisher von Gladbach gehalten. Außerdem haben die Bayern 86 Tore nach 29 Spieltagen geschossen. Das ist ein neuer Liga-Rekord und die eigene Bestmarke von insgesamt 101 Treffern aus der Saison 71-72, die scheint für die Münchner immer noch möglich zu sein. Und by the way, Robert Lewandowski, der beseitigte mit seinen Saisontreffern 28 und 29 einen kleinen persönlichen Makel. Er hat jetzt auch gegen Düsseldorf getroffen und damit gegen alle 18 aktuellen Bundesligisten. Gegen Düsseldorf, da brauchte er aber ziemlich viel Anlauf. Insgesamt 423 Ligaminuten. Und ein Makel bleibt trotzdem noch, allerdings nicht bei ihm, mehr bei mir. Er hatte mich nur zweimal getroffen. Ich hatte 3 Treffer prognostiziert in unserer Vorschau am Freitag.
Ja, aber mit deinen Vorschauen, du bist da trotzdem gut dabei. Wenigstens hat Kai Havertz deine Vorhersage, dass er gegen Freiburg endlich mal wieder trifft, bestätigt. Er bescherte Bayern den 600. Ligasieg und hat damit großen Anteil, dass es wenigstens hinter den Bayern im Rennen um Platz 2 beziehungsweise den Platz des ersten Verfolgers noch spannend bleibt. Aber obwohl Begriff Verfolger bei 7 Punkten Rückstand auch in Anführungsstriche sollte man das setzen. Die Frage ist eher, wer gewinnt da das goldene Fernglas?
Diese Frage ist Stand jetzt offen wie das Tor von Paderborn am Wochenende. BVB, Leipzig, Gladbach und Leverkusen, die machen die Champions League Plätze unter sich aus, liegen aktuell nur 4 Punkte auseinander. Also da kann sich noch einiges tun. Und was nehmen wir sonst noch mit aus diesem Spieltag? Schalke ist auch mit Nübel übel. Bei Werder steht bereits im 3. Spiel in Folge die 0, also nicht mehr vorne, sondern hinten, aber eben doch wieder anders als bei Schalke. Das gab's zuletzt bei den Bremern vor 6 Jahren. Damals war Robin Dutt noch Trainer. Die ganz Älteren werden sich noch erinnern. Und Hertha BSC mutiert von der dahinsiechenden alten Dame immer mehr zur reiselustigen Milf, die auf einmal wieder Bock auf Abenteuer in Europa hat.
Oh, eine ganz feine Formulierung, mein Lieber, mein Respekt. Ja, war aber eben auch ein feiner Spieltag mit Toren satt. RB Leipzig 4, Gladbach 4. Dabei Florian Neuhaus schoss das 3000. Ligator für Borussia. Bayern 5, Dortmund 6. Meine Herren, das war spektakulär. Aber spektakulär bleibt es auch in Liga 2 und auch in der 3. Liga. Das Rennen um die Aufstiegsplätze ist da verdammt eng. In der 3. Liga kann ja eigentlich von Platz 11 bis Platz 1 noch jeder aufsteigen. Da ist Feuer im Saisonfinale.
Apropos Feuer, Feuer unter dem Hintern. Unser nächstes Thema, Formel 1.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt ist es offiziell, die Saison 2020 startet am 5. Juli in Spielberg mit dem großen Preis von Österreich. Eine Woche später steigt schon das nächste Rennen, auch hier ohne Zuschauer und unter strengen Auflagen und mit einer neuen, für viele doch recht seltsamen Idee im Tank, Andreas.
Bei den Doppelrennen soll für Abwechslung gesorgt werden und da hat sich der Motorsport-Weltverband FIA das Qualifying ganz anders vorgestellt, als das bisher der Fall ist. Das bedeutet im Detail, dass am 2. Wochenende an den Samstagen ein 30-minütiges Minirennen für die Pole Position sorgen soll. Die Starterreihenfolge für dieses Qualifying wäre dann genau umgedreht dem WM-Stand.
In dieser Woche sollen die Teams jetzt darüber abstimmen. Das Problem ist nur, diese Änderung kann nur kommen, wenn Einstimmigkeit zwischen den Teams herrscht. Und das ist aktuell, zumindest Stand jetzt, noch nicht der Fall. Weltmeisterteam Mercedes hat mir schon mal erklärt, von der Idee sehr, sehr schmal begeistert zu sein. Verständlich, denn die haben natürlich keine Lust, dass ihr Weltmeister, der amtierende Weltmeister und natürlich auch Topfavorit für den Restart Lewis Hamilton, dann möglicherweise auf einmal von ganz hinten starten muss.
Naja, von hinten zu starten bedeutet immer Stress mit den anderen, dann beim Überholen bedeutet auch eine gewisse Gefahr, denn jeder Überholvorgang ist bei diesen Hitzköpfen ja auch ein Risiko und macht daher für die Top-Teams nicht so richtig viel Sinn, muss man sagen. Unser Kollege Kevin Scheuren, der Macher des Formel-1-Podcasts Starting Grid bei meinsportpodcast.de, ordnet das Ganze mal so ein kleines bisschen für euch ein.
Ich denke schon, dass das ein sehr interessanter Aspekt sein kann, einfach mal am Samstag ein Sprintrennen zu machen, quasi als Qualifying fürs Rennen am Sonntag, wo man dann in umgekehrter Reihenfolge startet. Ich meine, im Endeffekt, ich glaube nicht, dass Teams wie Mercedes dann Probleme hätten, trotzdem nach vorne zu fahren, aber es könnte durchaus dafür sorgen, dass auch mal Teams aus dem Mittelfeld auf einmal ein gutes Ergebnis einfahren, was am Sonntag einfach nicht möglich ist. Also weil es einfach auch kürzere Distanz ist, man kann nicht so schnell nach vorne fahren oder man müsste halt ein bisschen mehr Risiko gehen. Das könnte natürlich bedeuten, dass so Teams wie Mercedes, die nun mal ein Problem damit haben, hinterherzufahren, weil ihr Auto nicht konzipiert ist fürs Hinterherfahren tatsächlich, sondern eher fürs Vornewegfahren, dass die natürlich dann in Probleme kommen könnten, technischer Natur, dann auf ein paar Rennen weiter gesehen, was ja dann bedeutet, dass man nur gewisse Motorenanzahl einsetzen darf und so. Deswegen wehrt sich Mercedes da, glaube ich, auch sehr gegen. Für die Fans, also ich finde Sprintrennen in der Formel 2 zum Beispiel super interessant. Und dann ein längeres Rennen am Sonntag, quasi ein Feature-Race. Warum nicht auch für die Formel 1? Also wenn man eine Zeit hat, um sowas auszuprobieren, dann ist das jetzt, weil jetzt passiert einfach nicht viel. Aber Das ist halt die politische Krux in der Formel 1. Es gibt immer noch zu viele, die das blockieren können. Also ich glaube, viele Fahrer sind dagegen, jetzt nicht die von den hinteren Teams, aber vor allem Mercedes, weil die nun mal dann von hinten starten müssten bei diesen Qualifying-Rennen am Samstag. Lewis Hamilton hat sich da ja auch schon klar geäußert, auch Sebastian Vettel hat sich dagegen geäußert. Also ich persönlich würde es begrüßen, wenn es mal getestet wird. Ich glaube, dass die Formel 1 schon mehrere Formate bieten kann und sollte. Also ich finde es durchaus cool, da mal drüber nachzudenken, was man machen kann. Und wir reden ja jetzt hier nur theoretisch von Testläufen bei diesen Doppel-Events, sprich diese zwei Rennwochenenden in Österreich und diese zwei Rennwochenenden in England, die geplant sind, sodass dann ja die ganzen anderen Grand Prix nicht davon betroffen sein würden. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, da es nun mal eine gewisse Anzahl an Zustimmung braucht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Gewinner an diesem Wochenende waren unabhängig von sportlichen Erfolgen auf jeden Fall für mich Weston McKinney, Marcus Thuram und Jadon Sancho.
Dieses Trio zeigte am Wochenende gleich drei Dinge, nämlich Hirn, Herz und Haltung. Und sie nutzten die Bühne Bundesliga für eine solidarische Botschaft zu Ehren von George Floyd, der vor wenigen Tagen in den USA Opfer von polizeilicher Gewalt geworden war, der, um es noch deutlicher zu sagen, eiskalt ermordet wurde. Wir alle kennen die Bilder und auch das Video, wie der weiße Polizist auf dem Hals des farbigen Floyd kniet.
Weston McKinney, der trug jetzt am Spieltag ein Armband, auf dem Justice for George, also Gerechtigkeit für George, geschrieben stand. Marcus Thuram, der kniete nach seinem Torerfolg nieder und gedachte mit gesenktem Haupt des Verstorbenen, also die Kaepernick-Geste sozusagen. Und Jadon Sancho, der zog nach seinem Torerfolg sein Trikot aus und zeigte ein T-Shirt mit der Aufschrift Justice for George. Fußballer, die sich öffentlich zu gesellschaftlichen Problemen positionieren, für uns absolut top.
Und ein echter Flop wäre, würden die drei nachträglich dafür noch bestraft werden. Das Kontrollgremium des DFB wird's ermitteln, das muss es, denn politische Statements sind laut Liga-Statuten auf dem Platz eigentlich untersagt. Es soll also maximal eine Formsache sein, denke ich.
Wobei man sich fragen muss, ist Antirassismus wirklich eine politische Haltung? Sollte das nicht eigentlich Common Sense sein? Also würde der DFB hier tatsächlich Strafen aussprechen, würde er auf jeden Fall jegliche Antirassismus-Kampagne, die er auch sonst ja oft schon selbst ins Leben gerufen hat, komplett ad absurdum führen. Oliver Runa zum Beispiel, der Geschäftsführer von Union Berlin, der hat dazu gesagt, wenn ein Kontrollausschuss dagegen ermitteln will, dann muss ich mich fragen, ob wir alle noch die gleichen Werte haben. Hier geht's um ein globales Thema, das Nein zu Rassismus.
Ja, und auch Oliver Kahn sagte bei Sky 90, manchmal würde ich mir wünschen, dass die Spieler noch mehr Verantwortung übernehmen. Spieler sollen mündig sein und ihre Meinung zu gesellschaftlichen Themen auch kundtun. Wir finden, Fußballer, Sportler, ihr Hörer, alle, steht auf, zeigt Gesicht, und macht euch stark für Werte und Würde.
Geburtstagskind des Tages.
Happy Birthday, Kalli Feldkamp, zum 86. Geburtstag.
Mitte der 90er Jahre bildete er als Experte zusammen mit Dieter Kürten ein wortgewaltiges Moderatorenduo. Aber Kalli Feldkamp ist mehr als nur 50% der silberlockigen ZDFs Dettler und Waldorf.
Kalli Feldkamp war vor allem ein sehr, sehr guter Trainer und auch ein erfolgreicher in Deutschland, Ägypten und in der Türkei. Und seine Titelgewinne in Deutschland, das waren allesamt zumindest mittlere Sensationen. Mit Bayer Oerding, da gewann er 1985 gegen Bayern München den DFB-Pokal. Den holte er 88 mit Eintracht Frankfurt dann auch nochmal und 1990 mit dem ersten FC Kaiserslautern ebenfalls. Dabei hatte er die Lauterer erst kurz zuvor, ich glaube eine Woche vorher, vor dem Abstieg gerettet. Tja, und dann gewannen die Roten Teufel noch sensationeller im Jahr drauf sogar noch die Meisterschaft.
Aber das Spiel seines Trainerlebens war wohl das Europapokal-Viertelfinal-Rückspiel mit Bayer Uerdingen gegen Dynamo Dresden. Das war 1986. Uerdingen hat das Hinspiel mit 2:0 in Dresden verloren und lag zu Hause zur Pause dann auch mit 1:3 hinten. Aber nach der Pause drehte Uerdingen das ganze Ding noch, schoss binnen 28 Minuten 6 Tore und erreichte per 7:3 Sieg das Halbfinale. Das Wunder der Grotenburg-Kampfbahn, das größte von vielen denkwürdigen Europacup-Schlachten von Feldkampf.
1981, da hatte Lautern bei Real Madrid mit 1:3 verloren an der Seitenlinie. Da stand auch Kali Feldkampf. Und dann fegte seine Mannschaft im Rückspiel die Königlichen mit 5:0 vom Betzenberg. 11 Jahre später glückte das gleiche Kunststück gegen den FC Barcelona nur ganz knapp nicht nach einer 0:2 Niederlage im Hinspiel. Da führte der FCK am heimischen Betzenberg bereits mit 3:0. Die Roten Teufel, die standen mit einem Bein plötzlich ganz unverhofft in der nächsten Runde, kassierten dann aber in der Nachspielzeit das entscheidende und bittere Gegentor. Lautern war trotz eines Riesenspiels ausgeschieden.
Ja, das sind Spiele für die Ewigkeit und die sind untrennbar mit dem Namen Kali Feldkampf verbunden. Alles Gute der Trainerlegende zum 86.
Heute in der Sportgeschichte.
Zu gut für die Bundesliga, das hatten wir eben schon mal im Fußball. Es gab es vor 8 Jahren aber auch schon mal im Handball.
Und zwar in der Saison 2011-2012 hatte der THW Kiel alles, aber auch wirklich alles gewonnen. Die waren nicht nur gut in der Bundesliga, sondern schon fast waren sie zu gut für Europa. DHB-Pokal gewonnen, Champions League und natürlich auch die deutsche Meisterschaft. Die haben quasi alles dominiert.
Die perfekte Saison gespielt und in der Liga, da war es auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes perfekt. Am 2. Juni 2012 gab es nämlich ein 39:29 gegen Gummersbach und damit war diese perfekte Saison dann tatsächlich eingetütet. Das war nämlich der 34. Saisonsieg im Tada, 34. Spiel. Das hatte vorher noch keine Profisportmannschaft in Deutschland geschafft und danach bisher auch noch nicht.
Naja, und das wurde natürlich dann standesgemäß gefeiert mit 20.000 Fans auf dem Kieler Rathausplatz und mit einem ganz besonderen Outfit. Bei dieser rauschenden Feier haben die alle grüne Fliegeranzüge getragen.
Flecktarn statt Zebrastreifen, warum?
Das sollte so ein bisschen unterstreichen, dass sie in der Saison 2011-2012 einfach die Handball-Überflieger Europas waren.
Interview.
Aktuell, sprich seit gestern, rollt der Snookerball wieder in Milton Keynes bei der Championship League mit den 64 besten Spielern der Welt aufgeteilt auf 16 Gruppen. Wir haben euch ja schon am Freitag hier bei Stand jetzt auf das Event eingestimmt. Mit dabei im Teilnehmerfeld ist auch Kyron Wilson. Der 28-jährige Engländer ist an Nummer 6 gesetzt und spielt in einer Gruppe mit Chen Failong, Alfie Burden und Ryan Day. Und wie sich Kyron Wilson auf seinen Start vorbereitet hat, das hat er meinem Kollegen Andreas Thies im Snooker-Podcast Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de erzählt.
How much did you practice during the last weeks? I saw an interview with Roger Federer. He said he hadn't had a racket on for 5 or 6 weeks.
Yeah, I had a snooker room built about a year ago onto my house, but I decided that I wasn't using it enough, so I put a small pool table in there for my children to play on as well. But when this lockdown came into effect, okay, I decided to get like an old billiard table set up just in case I wanted to practice. Mm-hmm. But to be honest with you, I hardly played at all. We've had nice weather here. So, you know, I've had some many, you know, fun times in the garden with my children and just enjoying the sunshine, really. So, no, I haven't played that much.
And we got the news that the Championship League will be held in Milton Keynes from next week on. Since when are you practicing right now?
Yeah, so my club have let me back in. I've been in for probably the last week and a half. Mm-hmm. So I'm starting to, you know, start to play quite well now in practice. And yeah, obviously, the whole setup in Milton Keynes for the Championship League really seems like it's got the recipe to work. We're going to be isolated there 24 hours after being mm-hmm. tested. And yeah, you know, fingers crossed, everything runs smoothly and, you know, all the fans get their sort of taste of snooker back in their lives.
How much do you look forward to the Championship League? Because it's a new tournament. It's a tournament after 10 weeks of a break. How much do you look forward to that?
yeah, really, really looking forward to it. It's nice to have something to practice for. Obviously, the World Championships, which is scheduled for the end of July, is a long way away. And, you know, if it was just that, I probably would still be at home sort of relaxing with my family. But having a tournament a little bit closer that you can work towards, it gets you into the club and it makes you want to practice. And I really enjoy the Championship League, which we normally play. But obviously, there's a bit more to it this time. It's live on Europe, Eurosport across Europe and ITV across the UK. So, yeah, there's a little bit more about it this time around. I think it'll be a good tournament.
Das ganze Interview mit Kyron Wilson hört ihr bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und dort hört ihr auch tägliche Updates zum aktuellen Turniergeschehen des Championship League Events in Milton Keynes.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Hatten wir ja gerade auch schon ausführlich im Exklusivinterview. Die Snooker Championship League, die geht heute wieder an den Tisch. Der zweite Tag findet statt. Und apropos Tisch, auch da steht man wieder am Tisch, nämlich am Tischtennistisch in Düsseldorf. Da müsste es zwar eigentlich Platte heißen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Nach mehr als zweimonatiger Wettkampfpause, da stehen nämlich die deutschen Tischtennis-Stars vor einem Comeback oder sind beim Comeback.
Ja, und das kam eigentlich relativ überraschend, hatte ich das Gefühl. Gestern haben sie schon gespielt und heute steigt in der Halle des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf zum ersten Mal die Düsseldorf Masters. Das ist eine Turnierserie für jeweils 16 deutsche National- und ausländische Gastspieler.
Vater des Gedanken ist Bundestrainer Jörg Roßkopf und das Ganze, das geht jetzt 3 Monate lang. Und bei der Premiere, da sind unter anderem die deutschen Stars Timo Boll und Dimitri Ovtcharov, die Schweden Christian Karlsson und Anton Kellberg und der Ägypter Omar Assar mit dabei.
Naja, und diese Topspieler waren von der Idee des Bundestrainers offenbar ganz schnell hellauf begeistert. Die Düsseldorf Masters sind eine großartige Möglichkeit, nach wochenlanger Trainingsphase nun wieder regelmäßig Wettkämpfe zu spielen, sagte der Bundestrainer Jörg Roßkopf.
Nachdem gestern nacheinander Achtelfinalpartien und ein Viertelfinale gespielt wurde, wird dieses erste Turnier dieser Art heute dann also abgeschlossen und Timo Boll, der hat sogar gute Chancen auf den Sieg, der hat nämlich als erster der Viertelfinalisten auch das Halbfinale gestern noch erreicht, wartet also jetzt auf weitere Gegner.
Erst hatte er Kirill Fadev vom TTC Ruhrstadt Herne geschlagen und dann noch den Schweden, seinen Mannschaftskameraden Anton Kellberg. Also da hat er sich durchgesetzt und wir sind sehr gespannt, wie weit es denn bei ihm geht.
Das Ganze wird sogar im Internet gestreamt bei den Kollegen von Sportdeutschland TV. Also endlich wieder Tischtennis, nachdem alle internationalen Spiele, darunter ja auch die Einzel-EM und die Mannschafts-WM verschoben werden mussten. Bundestrainer Roßkopf, der geht aber davon aus, dass in diesem Jahr überhaupt keine internationalen Meisterschaften mehr stattfinden können. Von daher ist diese Turnierserie schon ein wichtiger und sicher auch ein richtiger Schritt, um ja den Tischtennisspielern Spielpraxis zu geben.
Gucken wir mal auf den Pokal. Jetzt gehen wir wieder zum Fußball. Die Frauen gehen voran. Eine Woche bevor es bei den Männern im DFB-Pokal weitergeht, spielen die Frauen heute und morgen ihre Viertelfinals aus. Hoffenheim reist heute Abend zu Bayer Leverkusen. Morgen geht es für den Pokalverteidiger, den VfL Wolfsburg, gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh 2009. Der SC Sand hat es gegen Arminia Bielefeld mit einem Zweitligisten zu tun und Turbine Potsdam begrüßt zum Bundesliga-Duell SGS Essen.
Und ein Podcast-Tipp zum Wochenstart haben wir natürlich auch noch für euch. HSV-Talk zum Beispiel. Die aktuelle Folge heißt Magengeschwür und worum es darin geht, das hört ihr jetzt von unseren Kollegen Tanja Huschmid und Sven Schulze.
Moin, hier sind Tanja und Sven vom HSV-Talk.
Vor 5 Jahren, auf den Tag genau, spielte der HSV in Karlsruhe um den Verbleib in der Bundesliga. Momentan spielt er vor leeren Rängen um den Wiederaufstieg.
4 Anläufe hat es gebraucht, um abzusteigen. Brauchen wir auch ein paar, um wieder aufzusteigen? Das genau. Ist die große Frage.
Und die haben wir unseren Gästen Andreas Thies und Nils Husmann gestellt. Und die Antworten könnt ihr im aktuellen HSV-Talk hören.
Und das war's dann auch von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch werktäglich morgens um 7.07 Uhr ja auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch hoffentlich mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid und das natürlich auch am morgigen Mittwoch wieder.
Also kommt gut durch den Dienstag, genießt, wenn ihr könnt, die Sonne und das kurze Wochegefühl. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, gebt uns dort gerne ein paar Sterne und schreibt etwas dazu. Stand jetzt freuen wir uns auch auf eure Anregungen. Sagt's auch gerne weiter. Stand jetzt lohnt sich und der Klick auch auf meinsportpodcast.de.
Sowieso, denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.